Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung, Johannes, dass ich auch euren eigentlichen Veranstaltungsort, Gottesdienstort kennenlernen darf. Das letzte Mal, wo ich da war im Januar, waren wir an der Nordheimer Seenplatte bei der DLRG, weil hier irgendwie der Raum vermietet war. Ich finde es richtig schön. Ich fand es damals richtig schön mit euch dort am See, aber ich finde es auch hier sehr, sehr schön. Richtig schöner Raum. Ich habe das jetzt schon sehr genossen, die Zeit mit euch gemeinsam hier Gott anzubeten. Ich sehe einige Gesichter, die ich letztes Mal nicht gesehen habe. Deswegen sage ich vielleicht einfach noch mal ein, zwei Sätze zu mir. Johannes hat es gesagt, mein Name ist Sebastian Stark. Ich lebe mit meiner Familie in Bad Gandersheim, 25 Kilometer von hier, mit meiner Frau Christina. Wir sind jetzt im Sommer seit 13 Jahren glücklich verheiratet und haben 3 Töchter. Ja, ich finde, das ist 3 Töchter, die sind 11, fast 9 und 4. Und wir arbeiten dort im Glaubenszentrum schon seit einigen Jahren. Und heute darf ich hier bei euch sein und mit euch ein paar Gedanken teilen zum Thema Gebet oder eigentlich im Grunde genommen zu einer Lebensgeschichte einer Frau, die auch recht eng verknüpft ist mit dem Thema Gebet. Ich würde euch gerne am Anfang eine Frage stellen, und zwar: Wann hat es dir zum letzten Mal sprichwörtlich die Sprache verschlagen? Oder, wenn man es anders ausdrücken möchte, wann haben dir das letzte Mal die Worte gefehlt? Das ist das Thema oder das ist der Titel dieser Predigt, da fehlen dir die Worte. Und ich gehe davon aus, Johannes, du kannst das gerne schon mal anmachen, die PowerPoint, ihr könnt das hier ein bisschen mitverfolgen. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns solche Momente kennt. Solche Momente, in denen wir überrascht, in denen wir überrumpelt, fassungslos oder dann eben auch sprachlos sind. Und ich glaube, manchmal ist der Grund dafür etwas unvorstellbar Schönes. Etwas, was uns im positiven Sinne überrascht hat. Meine Frau und ich lieben es, kreativ zu sein und zu gestalten. Wir lieben das Potenzial zu erkennen in Menschen, aber auch in Dingen und irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten, dass dieses Potenzial dann eben auch sichtbar wird. Und eine Facette, wie sich das äußert, ist, dass wir manchmal vor alten Häusern oder alten Möbelstücken stehen und denken, wow, daraus könnte man so viel machen. Und passend dazu gibt es so ein TV-Format, was wir gerne anschauen. Das ist die Sendung Zuhause im Glück. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und das ist eine Sendung, die uns immer wieder inspiriert und die, finde ich, aber auch ein gutes Beispiel ist für solche sprachlosen Momente. In dieser Sendung versucht ein Team von Architekten, von Designern, von Handwerkern, Familien, die durch verschiedenste Schicksalsschläge in Not geraten sind, ein Stück Normalität zurückzugeben, indem sie ihnen ihre Häuser fertigstellen oder renovieren. Und ganz oft ist es dann am Ende so, wenn diese Familie, der geholfen wurde mit dem Team oder ein Teil dieses Teams, die Räume erkundet, dass es diese sprachlosen Momente gibt. Es fehlen ihnen einfach die Worte für das, was aus ihrer Wohnung innerhalb kürzester Zeit geworden ist. Und ganz unabhängig davon, wie man jetzt zu diesem TV-Format steht, finde ich, es gibt eben diese Momente, wo wir überwältigt sind, wo wir sprachlos sind vor Freude und vor Glück. Aber es gibt eben auch diese Momente, in denen diese Sprachlosigkeit eher negative Ursachen hat. Wo schockierende, vielleicht manchmal sogar traumatische Erlebnisse, Ereignisse uns die Sprache verschlagen. Und auch das, finde ich, wird in diesen Geschehnissen oder in diesem Zusammenhang mit dieser Sendung für mich immer wieder ganz neu deutlich. Denn wenn ich mir so die Geschichten dieser Menschen anhöre, dann kam mir das ein oder andere Mal die Frage, wie kann das sein, dass im Leben einer Person so viel konzentriertes Leid auftauchen kann? Und in solchen Momenten kann ich schon auch nachempfinden, dass es Menschen gibt, die auf mich zukommen und sagen, wo ist eigentlich Gott? Mitten in solchen Situationen. Und da fehlen einem einfach manchmal die Worte für das, was Menschen erleben und durchleben und auch manchmal die Worte auf diese Frage. Und ich habe so drüber nachgedacht, ich glaube auch in unserer Zeit, unabhängig von dieser Sendung, gibt es so Situationen, da fehlen uns die Worte. Ich musste so an die ganze Situation rund um Walter Lübcke denken und die Geschehnisse in Kassel vor einigen Wochen. Das ist nicht weit von uns weg und es ist aus meiner Sicht so ein Stück weit der Höhepunkt einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die mir so ein bisschen die Sprache verschlagen. Der Spiegel hat einen Artikel darüber geschrieben mit der Überschrift Fall Lübcke, Chronologie einer Hetzjagd im Netz, bis sich einer fand, der Worten Taten folgen ließ. Und das bringt es für mich ganz gut auf den Punkt. Wer sich ein bisschen im Internet bewegt, der weiß, dass das längst nicht der einzige Fall ist, wo offen und auch ziemlich aggressiv Menschen in Verantwortung in unserem Land angefeindet werden und sich vielleicht auch aus Angst davor, dass wirklich einer Taten folgen lässt, zurückziehen und nicht mehr bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich das auf mich wirken lasse, dann fehlen mir die Worte. Oder ich habe an eine Situation gedacht, die wir vor einigen Jahren erlebt haben, im Januar 2015. Ich weiß das noch ganz genau, ich saß vor meinem Laptop und dann erreicht mich ein Anruf und mein Schwiegervater ruft mich an und erzählt mir, dass ein junger Mann aus unserer Heimat sich das Leben genommen hat. Und das war so ein Moment, wo die Zeit stehen geblieben ist, wo es mir die Sprache verschlagen hat. Und ich war einige Zeit später auf dieser Beerdigung, habe die Eltern, habe die Geschwister getroffen und war mit diesem unsagbaren Leid und mit diesem Schmerz konfrontiert. Da fehlen dir die Worte. Und ich glaube, jeder von uns kennt Momentaufnahmen, kennt solche sprachlosen Momente, und die müssen gar nicht immer zwangsläufig mit Tod zu tun haben, aber Momente, die uns so herausreißen aus unserem Alltag, aus unserem Gewöhnlichen und die uns sprachlos machen. Ich glaube aber, es gibt neben diesen Momenten auch Entwicklungen, lang andauernde Prozesse, in denen uns irgendwann die Worte fehlen. Da ist vielleicht der immer nörgelnde Chef oder die intrigante Kollegin, da ist vielleicht der Partner oder die Partnerin, Traumfrau oder Traummann, die große Liebe des Lebens, die doch ganz schön viele Ecken und Kanten hat. Da sind vielleicht die immer nörgelnden Kinder, die quengeln und die Forderungen stellen, oder wenn wir die Perspektive wechseln, immer die Eltern, die genau wissen, was gut und richtig ist und was das Beste für mich und für mein Leben ist. Da ist vielleicht ein lang gehegter Karrieretraum oder auch in der Gemeinde ein Dienst, von dem ich denke, den könnte doch eigentlich keiner besser ausfüllen als ich. Aber immer steht mir irgendjemand oder irgendwer im Weg und ich komme nicht so richtig an diesen Punkt. Das sind vielleicht unerfüllte persönliche Wünsche, die wir mit uns herumtragen, Bereiche in unserem Leben, wo wir nach unserem Empfinden an der Gnade Gottes Mangel leiden. Und wenn so etwas über einen längeren Zeitraum in einem Leben passiert, glaube ich, kann das dazu führen, dass wir uns innerlich zurückziehen, dass wir so ein bisschen verstummen, dass uns die Worte ausgehen und dass wir auch anfangen zu resignieren oder vielleicht sogar zu verbittern. Und wenn es uns so geht, wenn du das nachvollziehen kannst, solche Situationen kennst, solche Situationen vielleicht durchlebst, dann kann die Geschichte von Hannah eine Geschichte sein, mit der du dich vielleicht identifizierst, aber die dir hoffentlich am Ende auch Mut, Hoffnung und Zukunft oder Perspektive schenkt. Hannah ist eine ganz interessante Frau, ist die Mutter eines ganz bekannten Mannes des Volkes Israel, den kennen wahrscheinlich die meisten, das ist Samuel, ein Mann, der dieses Volk und die Geschichte dieses Volkes mitgeprägt hat, aber ganz am Anfang seines Lebens steht eben die Geschichte seiner Mutter, die Geschichte von Hannah, etwa 3000 Jahre alt diese Geschichte und im Kern trotzdem top aktuell. Ihr könnt das gern dann nachher zu Hause mal nachlesen. Die ersten beiden Kapitel im ersten Buch Samuel erzählen diese Geschichte. Und ich gehe mit euch so ein bisschen durch diese Geschichte durch und greife ein paar Punkte raus. Du darfst gerne mal drücken, Johannes. Denn der Hannah hat etwas zu ihrem Glück gefehlt. Wenn wir diese Geschichte so ein bisschen anschauen, diese Person uns ein bisschen vor Augen malen lassen von diesem Text, dann merken wir, eigentlich gibt es eine ganze Reihe positiver Dinge im Leben dieser Frau. Zunächst mal habe ich festgestellt, da ist eine Frau, die Heimat hatte. Und das ist so ein Thema, von dem ich glaube, das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr, dass jemand ein Heimatgefühl in sich trägt. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Menschen in unserer Zeit, für die ist das ein unerfüllter Herzenswunsch. Die mussten Heimat vielleicht unfreiwillig zurücklassen, da sind Familien auseinandergerissen, entwurzelt. Die Frage, wer bin ich eigentlich und wo bin ich und was ist hier eigentlich los, bewegt sie. Aber Hannah war eingebettet in eine Kultur, in ein Volk, das Volk Israel, in einen Glauben, den Glauben an den Gott Israels und auch in eine Familie. Sie war verheiratet, hatte einen Mann, Elkana. Sie war verwurzelt, könnte man sagen. Dieser Elkana war auch nicht einfach irgendein Mann, sondern es heißt von ihm, er liebte seine Hannah. Und das hat er ja auch zum Ausdruck gebracht. Sie waren auf einem Fest und er hat ihr den doppelten Anteil an dem Festopfer gegeben. Das war ein Ausdruck besonderer Wertschätzung. Liebe ganz praktisch für sie erfahrbar gemacht. Und diese Hannah hatte so depressive Episoden, würde ich sagen. Depressive Phasen in ihrem Leben. Und auch in diesen Phasen war Elkanah da, hat sie ermutigt, hat ihr zugesprochen, wohlwollende, liebevolle Worte gefunden. Und man könnte sagen, eigentlich hätte diese Hannah doch glücklich sein können. Ein Leben, was doch erfüllend ist, was schön ist, was Freude macht. Und trotzdem lesen wir von ihr, sie war sehr betrübt oder betrübt und fing an zu weinen. Und es erschließt sich uns vielleicht gar nicht gleich, warum passiert das im Leben dieser Frau. Und deswegen dieser Punkt, es fehlt etwas zu meinem Glück. Denn Hannah fehlte vor allem auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Zeit etwas sehr Entscheidendes für eine Frau, um wirklich glücklich sein zu können, denn Hannah hatte keine eigenen Kinder. Wir lesen in den Versen 5 und 6 im ersten Kapitel, der Herr hatte Hannas Mutterleib oder ihren, also Hannas Mutterleib, verschlossen. Hannah, ihr Name bedeutet Gott ist gnädig oder die Begnadete, hat also in diesem einen Bereich ihres Lebens sehnsüchtig darauf gewartet, dass diese Gnade Gottes auch sichtbar wird. Es war vieles gut, aber dieser eine Bereich, dort hat sie nach ihrem Empfinden an der Gnade Gottes Mangel gelitten. Und das hat sie traurig, das hat sie betrübt, das hat sie bitter werden lassen. Und als ob das nicht genug gewesen wäre, gab es dann noch eine zweite Frau im Leben ihres Mannes, das war Penina. Und die hat sie dann auch noch Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag immer wieder schön daran erinnert, wo eigentlich ihr Mangel liegt. Und ich stelle mir das dann ein bisschen so vor, sie laufen dann gemeinsam zu diesem Fest oder bewegen sich gemeinsam im Alltag, es ist eine Großfamilie. Und dann kommen vielleicht so Sprüche wie, oh, sehe ich da vielleicht einen Babybauch? Ah nee, geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht schwanger werden. Vielleicht doch nur zu viel gegessen. Oder, ah, Kinder sind so ein Segen. So schade, dass du das nicht erleben wirst. Das ist natürlich hineininterpretiert, aber ich glaube, das sind ja so diese Aussagen, diese Momente, diese Dinge, wie sich das ausgestalten kann, dass jemand den anderen reizt oder mit so einer Not, mit so einem Mangel immer wieder so ein Stück weit triezt. Und eigentlich hätte diese Penina die Lieblingsfrau ihres Mannes sein sollen, denn sie hat ihm Kinder geschenkt. Das ist ein enorm wichtiger Faktor in dieser Zeit gewesen, aber Elkanah liebte einfach seine Hannah. Und vielleicht war das auch der Grund, die Triebfeder, warum diese Penina immer und immer wieder eben die Hannah beleidigt und gedemütigt hat. Und Hannah wurde in diesem ganzen Verlauf über eine längere Zeit immer trauriger, betrübter und fing an zu verbittern. Und vielleicht können wir uns an der Stelle so ein Stück weit mit ihr identifizieren, nicht in erster Linie mit der Unfruchtbarkeit, aber mit der Symbolik, die dahinter steckt. Vielleicht gibt es einen Wunsch in unserem Herzen, ein wirklich tiefes, echtes, sehnsüchtiges Verlangen nach dem Handeln Gottes, nach der spürbaren, erlebbaren Gnade Gottes, etwas, worauf wir schon ganz, ganz lange warten, ein Bereich, der uns bisher vielleicht eher Kummer bereitet hat und wo wir schon angefangen haben, innerlich zu resignieren und zu verbittern. Und vielleicht geht es uns dann auch wie Hannah, dass uns die ermutigenden Worte unserer Mitmenschen gar nicht mehr so richtig erreichen, dass uns die ganz praktischen Zeichen der Güte Gottes gar nicht mehr erreichen, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir empfinden, an diesem einen Punkt leiden wir wirklich Mangel an der Gnade Gottes und alles andere verblasst vor diesem Hintergrund. Und ich glaube, wenn es uns so geht oder wenn wir das kennen oder wenn wir in solche Phasen kommen, dann kann uns die Geschichte von Hannah ermutigen und Perspektive schenken, denn ihre Geschichte endet nicht in diesem Dilemma, sondern in diesem Jahr, von dem die Bibel hier berichtet, lesen wir, dass Hannah, wie all die Jahre zuvor, mit ihrer Familie nach Silo gekommen war, um Gottesdienst zu feiern. Sie war ihrer religiösen Pflicht nachgekommen und hat dort also, zwar mittlerweile mit recht trauriger Miene, aber teilgenommen an dem, was von ihr erwartet wurde. Aber eine Sache war in diesem Jahr anders und das lesen wir in den Versen 9, 10, 12 und 13. Dort heißt es, eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie, also Hannah, aber betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hören konnte. Silo, dieser Ort, wo das passiert, war der Ort, wo das Zelt der Begegnung stand. Und das Zelt der Begegnung war für die Menschen in dieser Zeit der Ort, wo sie als Menschen Gott begegnen konnten. Dort war Eli, der Priester, der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und Hanna hat sich auf den Weg gemacht und ihr Anliegen vielleicht zum wiederholten Mal vor Gott gebracht. Und dann heißt es hier in Vers 10, betrübt wie sie war, oder man könnte das auch übersetzen mit in ihrer Seele verbittert, betete sie zum Herrn und weinte sehr. Im Hebräischen finden wir hier eine Wortwurzel, die heißt Mar. Und das Hebräische ist ja der Sprach- und auch der Denkrahmen dieser Geschichte. Und dieses Wort Mar beschreibt ein Empfinden von Schmerz, von Gram, von Qual, von Verbitterung oder auch von Wut. Hanna war in ihrem Leben an einem Punkt angelangt, in dem es einfach nur noch wehgetan hat. Und sie hat vielleicht ein allerletztes Mal alle Kraft zusammengenommen, sich auf den Weg gemacht, gesagt, einmal bringe ich dieses Anliegen noch vor Gott. Und in dem, wie sie dort gebetet hat, sehen wir einfach, das war ein Herzensschrei, ein Herzensanliegen. Es ging nicht mehr um eine religiöse Fassade, die aufrechterhalten werden sollte, sondern hier hat jemand wirklich all seinem Kummer noch einmal Ausdruck verliehen und alle Kraft dafür zusammengenommen. Sie fing an zu beten und zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und ich glaube, es gibt so eine Art des Weinens, da merkt man, dass sich hier ein angestauter Schmerz aus der Tiefe unseres Herzens Bahn bricht und förmlich aus uns herausbricht. Und in diesen Momenten fehlen uns auch manchmal einfach die Worte. Das sind das nicht mehr so überlegt und klug formulierte Sätze, sondern da kommt einfach das raus, was schon so lange in uns drin gewesen ist. Hanna hat ihr Anliegen formuliert, aber es war nicht mehr hörbar. Die Lippen haben sich bewegt, aber man hat nichts mehr verstanden. Sie redet in ihrem Herzen, heißt es in Vers 13, und nur ihre Lippen bewegten sich, sodass man ihre Stimme nicht hörte. Und das, was wir hier in ganz wenigen Sätzen, ganz wenigen Worten eigentlich lesen, das ist etwas, was lange Zeit gedauert hat, denn Hanna hat lange vor Gott gebetet. Und auch das ist was Typisches für solche Momente. Man vergisst irgendwie alles um sich herum, Raum und Zeit, und man ist einfach dabei, all das, was in einem drinsteckt, auszuschütten. Und Hanna hat dabei auch übersehen, dass sie beobachtet wird, und zwar von Eli, diesem Priester. Und interessant ist, wie sich diese Situation weiterentwickelt, denn Eli geht auf sie zu und er fragt nicht, wie geht es dir oder was bewegt dich, sondern Eli hat schon vorher für sich entschieden, was hier vor sich geht und hat auch diese Hanna schon in eine Schublade einsortiert. Für ihn war klar, sie ist betrunken und sie muss erstmal ausnüchtern, bevor sie wieder zum Gottesdienst kommt. Und ich habe mich so gefragt, wie schnell passiert es uns? Passiert es mir, passiert es vielleicht auch dir, dass wir uns von ein paar wenigen Eindrücken ein Bild von einer Situation und einer Person machen und sie dann auch einsortieren und eigentlich gar nicht wirklich nachspüren, was hier vor sich geht. Oder im Umkehrschluss aus der Sicht Hannas, wie schnell lassen wir uns vielleicht von so einem aufrichtigen Gebet abhalten, weil wir vor Augen haben, was so die Forderungen an uns sind, wie man als Christ zu leben oder zu sein hat und verpassen damit vielleicht echte Begegnungen mit Gott, weil wir einfach unser Programm abspulen, aber unsere Herzen nicht mehr wirklich vor Gott ausschütten. Du kannst mal die nächste Folie machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Gott nicht in erster Linie darum geht, dass wir richtig sind, sondern dass wir aufrichtig sind. Und ich glaube, dass es für Gott auch kein Problem ist, wenn uns mal die Worte fehlen. Wenn mal was nicht so ganz ausgefeilt und überlegt herauskommt. David bringt das im Psalm 139 so schön auf den Punkt, wo er uns deutlich macht, Gott kennt uns durch und durch. Und Gott weiß, was wir sagen wollen, bevor wir überhaupt irgendein Wort gesagt haben. Also ich glaube, es ist nicht das Problem Gottes, wenn uns mal die Worte ausgegangen sind. Wenn sich vielleicht nur noch unsere Lippen bewegen, aber da ein aufrichtiger Schrei, ein aufrichtiges Gebet aus unserem Herzen kommt. Das ist kein Aufruf zu machen und zu tun und zu lassen, was man will. Darum geht es mir nicht. Aber mir geht es darum, uns zu sensibilisieren, unseren Blick nicht darauf zu richten, richtig zu sein, sondern aufrichtig zu sein. Und ich finde das so wohltuend zu wissen, dass Gott mich durch und durch kennt. Auch die Worte, die ich noch gar nicht gesprochen habe und um meine Situation weiß. Und ich finde es auch wohltuend, wie Hannas Geschichte weitergeht. Denn Hannah erlebt, nachdem sie Eli erklärt hat, was hier eigentlich passiert, auf dreifache Weise eine Antwort oder eine Reaktion auf ihr Gebet. Das ist die nächste Folie, ein Gebet mit dreifacher Wirkung. Zunächst einmal bekommt Hannah eine persönliche Ermutigung, einen persönlichen Zuspruch. Gott benutzt Eli, das war einfach auch ein Stück weit dieser Zeit geschuldet, in seinem Amt als Priester, als Mittler zwischen Gott und den Menschen, um Hannah zu sagen: Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast, oder unter Elberfelder noch etwas deutlicher: Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Wow. Nach so einer langen Leidenszeit so ein Zuspruch. Und ich könnte mir das vorstellen, dass Hannah noch so ein bisschen skeptisch oder zweifelnd oder fragend dann eben antwortet: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Oder vielleicht etwas moderner, etwas freier übersetzt: Dein Wort in Gottes Ohr. Auf jeden Fall, und das ist die zweite Auswirkung, ist Hannah, die betrübt und in ihrer Seele verbitterte Frau aus Vers 10, durch diese Begegnung mit Gott, durch ihren innerlichen Hilfeschrei verändert worden. Sie ging nicht so weg, wie sie gekommen ist. Sie ging ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher, und sie sah nicht mehr so traurig aus. Lesen wir in Vers 18. Ich glaube, dass wenn wir Sorgen, wenn wir Nöte, wenn wir Klagen mit uns herumschleppen, und das über lange Zeit, bereiten wir damit den besten Nährboden für Bitterkeit. Aber wenn wir bereit sind, unser Herz vor Gott auszuschütten und das auch immer und immer wieder zu tun, dann fällt uns sprichwörtlich ein Stein vom Herzen. Und wir schaffen Raum dafür, die Zuwendung, den Trost, die Ermutigung Gottes aufzunehmen und auch ganz neu ein offenes Ohr dafür zu bekommen, was Gott eigentlich zu uns sagen möchte. Und ich glaube, dann können wir ganz neu Mut schöpfen, können wir ganz neu eine Grundlage einfach dafür bekommen, wieder hinzuhören, Ausrichtung, Perspektive, Zukunft zu empfangen. Und es gibt eine dritte Auswirkung, und das ist die sichtbare Antwort auf ihr Gebet. Da gibt es diesen Zuspruch, diese Ermutigung, diese Zusage: Ich werde dir diesen Wunsch erfüllen, die Last deines Herzens nehme ich dir weg. Aber Gott bleibt nicht dabei stehen, sondern er schenkt Hannah wirklich auch das, was sie sich von ihm erbeten hatte, diese Schwangerschaft. Das heißt dann in Vers 19: Und der Herr gedachte an sie, also an Hannah. Und die Aussage ist interessant, weil im Deutschen könnte man das so verstehen, dass Gott sie die ganze Zeit vergessen hat und jetzt ist sie ihm wieder eingefallen: Ah ja, da war Hannah noch, da muss ich noch was tun. Aber das hebräische Wort, der hebräische Denkrahmen meint viel mehr: Gott hat die ganze Zeit an sie gedacht und drückt mit diesem "er gedachte an sie" aus: Gott tat ihr etwas Gutes. Gott hat ihr Anliegen, das, was sie vor ihn gebracht hat, erfüllt und seine Zusage wahr werden lassen. Und wir lesen das dann in Vers 20: Es geschah, dass Hannah schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Das ist dieser Samuel, von dem ich eingangs gesprochen habe. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange die Heimreise gedauert hat, von Silo bis nach Rama, dort hat sie mit ihrer Familie gelebt. Aber mit Sicherheit ist zwischen dieser Zeit im Tempel oder im Zelt der Begegnung, diesem Zuspruch und dem Moment, wo Hannah registriert hat: Hey, ich bin wirklich schwanger, Wochen, vielleicht sogar Monate vergangen. Und ich glaube, manchmal sind vielleicht Zweifel, Unsicherheit aufgekommen. Und dann galt es, diesen göttlichen Zuspruch festzuhalten. Und ich glaube, diese Herausforderungen kennen wir auch. Da mag ein Zuspruch sein, ein persönliches Wort der Ermutigung. Jemand, der für Gott in dein Leben hineinspricht, oder etwas, was du selbst von Gott hörst, ein richtungsweisendes Wort. Persönlicher Zuspruch, aber dann gilt es, daran festzuhalten. Und ich glaube, etwas, was uns helfen kann, daran festzuhalten, ist das, was uns der Schreiber des Hebräerbriefs mitgibt, der uns daran erinnert: Der ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Es ist die Treue Gottes, die sicherstellt, dass Zusprüche auch in Erfüllung kommen. Und das im Hinterkopf zu behalten, kann in diesen Zeiten einfach eine wertvolle Hilfe sein. Und dann ist mir hier noch ein ganz interessanter Aspekt aufgefallen im Leben von Hannah, den ich auch wichtig finde, im Zusammenhang mit der Auswirkung oder der Erfüllung ihres Gebetswunsches. Und zwar steht das unmittelbar vor der Aussage, der Herr gedachte an sie. Dort lesen wir, und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama, und Elkana erkannte seine Frau Hannah. Erkennen oder miterkennen umschreibt die Bibel den ehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau und stellt damit auch, finde ich, in einer wunderbaren Weise die Vielschichtigkeit und die Ganzheitlichkeit dieses Geschehens dar. Hannah hatte diese Verheißung, aber sie hat sich nicht hingesetzt und gewartet, dass der Blitz vom Himmel sie trifft und dann diese Verheißung oder dieser Zuspruch in Erfüllung kommt, sondern sie ging die natürlich notwendigen Schritte in der Gewissheit, dass Gott das tut, was nur er tun kann, aber sie das tun sollte, was nur sie tun kann. Und ich glaube, auch das ist etwas, was uns vor Augen stehen sollte. Wir sollten die natürlich notwendigen Schritte gehen, im Vertrauen darauf, dass Gott das tut, was nur er tun kann, aber wir tun sollten, was nur wir tun können. Und manchmal glaube ich, dass wir selbst vielleicht in gewisser Weise ein Teil der Antwort auf unsere Gebete sind und das im Blick haben sollten. Ich möchte zum Abschluss noch mal ein paar Gedanken zusammenfassen und auch vielleicht für unseren Alltag sagen. Mir ist wichtig zu betonen, dass es mir bei dieser Predigt und bei dieser Geschichte nicht darum geht, hier ist der Drei-Punkte-Plan, wie du in unerfüllten Herzenswunsch wahr werden lassen kannst oder wie du durch leidvolle Situationen gehst. Oder sich Probleme und Herausforderungen irgendwie in Luft auflösen lassen. Denn ich glaube, ganz viele dieser Situationen sind sehr individuell und sollte man sehr genau betrachten und sich damit auseinandersetzen. Und ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen Pauschalantworten nach dem Motto, oben Münze rein und unten fällt dann das Produkt raus. Aber ich glaube, dass es so ein paar Punkte im Leben von Hannah und in dieser Geschichte gibt, die uns helfen können, solche Zeiten in unserem Leben einzuordnen und daran nicht zu verzweifeln, sondern aufrichtigen Herzens mit Gott diese Anliegen zu teilen und neuen Mut zu schöpfen. Das Erste, was ich glaube, was wir lernen können, ist, dass leidvolle Erfahrungen auch zu einem Leben in der Nachfolge Jesu dazugehören. Und das zugleich gilt, Gott verlässt uns nicht, auch wenn sich das manchmal so anfühlt und wir seine Nähe vielleicht nicht zu spüren, er trägt uns durch. Leidvolle Erfahrungen gehören zum Leben in der Nachfolge Jesu dazu. Aber Gott verlässt uns nicht, sondern trägt uns durch. Und es gibt eine schöne Geschichte, die heißt Spuren im Sand von Margaret Powers. Und ich finde, die bringt das so gut auf den Punkt. Sie schreibt, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn und vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein, aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schweren Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand sehe, oder dass nur eine Spur zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Wo ist Gott? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in den Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, dort habe ich dich getragen. Das ist eine ganz interessante Perspektive auf solche Zeiten. Und wie schnell verblasst das aber, die Erinnerungen an die Treue und an die Güte Gottes in solchen Situationen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir das für uns irgendwie festhalten. Uns diese Erlebnisse aufschreiben. Vielleicht bist du Tagebuchschreiber und wenn nicht, vielleicht wirst du Tagebuchschreiber. Vielleicht schreibst du Gebetsjournal, vielleicht schreibst du alles Buch, das mache ich nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, um mir Dinge festzuhalten, die ich erlebt habe, die mich bewegt haben und die mich daran erinnern sollen, was ich mit Gott schon erlebt habe. Vielleicht brauchst du Reminder, Erinnerungshilfen in deinem Alltag, vielleicht so kleine Zettelchen in der Wohnung mit einem geistlichen Impuls, mit einem Bibelwort, das dich an die Treue Gottes erinnert. Vielleicht ein Sperrbildschirm auf Handy oder Laptop, ein Bild, was dir verdeutlicht, hey, Gott ist größer als all meine Umstände, er hält mich, er trägt mich durch. Oder vielleicht einfach einen guten Freund, den du anrufen kannst, der um deine Situation weiß und den du fragen kannst und sagen kannst, hey, erinnere mich mal daran, Gott ist immer noch da. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass es Gott darum geht, dass wir aufrichtig sind. Nicht in erster Linie richtig, was immer das auch bedeuten mag, sondern aufrichtig und unser Herz vor ihm ausschütten. Ich glaube, dass es in der Nachfolge Jesu nicht zuerst um die Einordnung in irgendein System geht. Und ich bin ein totaler Freund von Strukturen und von Ritualen und von Gewohnheiten. Und ich glaube, das kann eine total wertvolle Hilfe für unseren Alltag sein, wenn wir solche Gewohnheiten und solche Rituale haben. Aber ich glaube, in allererster Linie geht es um Beziehung zu Gott und nicht um das Abspulen irgendwelcher Formalitäten. Es geht um eine Beziehung, in der ich zuerst einmal sein darf, wie ich bin und nicht, wie ich zu sein habe. Es geht um eine Beziehung, in der ich sagen, in der ich denken, in der ich fühlen darf, was wirklich ist und nicht, was zu sein hat. Aber es geht eben auch um eine Beziehung, in der mich die facettenreiche Liebe meines Gegenübers Gottes eben nicht dort stehen bleiben lässt, wo ich bin, sondern wo ich Veränderung, wo ich Zuspruch, wo ich Wiederherstellung, wo ich Ausrichtung, vielleicht auch Korrektur erfahre. Aber es geht eben um diese Beziehung, um dieses echte, aufrichtige, ganzheitliche Nachfolgen. Und es gibt ein Buch, vielleicht ist das für den einen oder anderen so eine Leseempfehlung für die Sommerzeit, was mich sehr inspiriert hat, das heißt Glaubensriesen, Seelenzwerge von Pete Scacero. Und es geht um emotionale Reife und geistliches Wachstum und wie diese Dinge Hand in Hand gehen. Und ich glaube, da können wir einfach noch weiter wachsen, auch als Gemeinde Jesu. Und letzter Punkt, wir können lernen, dass Gott Aufrichtigkeit schätzt und ein ehrliches Gebet wirklich ernst nimmt. Er schenkt Zuspruch, er begegnet uns in belebender, erfrischender, erleichternder Weise. Er beantwortet unser Gebet und der Nachsatz ist wichtig, auf seine Weise und zu seiner Zeit. Nicht dieses Automatendenken, sondern Beziehungsdenken, ein Zutrauen, dass mein Schöpfer und Vater weiß, was der beste Weg ist. Es gibt eine Frau, deren Geschichte ich sehr interessant finde, das ist Gladys Aylward, vielleicht kennt die jemand, das ist eine China-Missionarin, schon einige Zeit zurück. Und ihre Geschichte, finde ich, bringt das nochmal so richtig gut auf den Punkt. Die Biografie heißt Im Auftrag des Mandarin, wer das mal lesen möchte. Und es gibt eine Zusammenfassung davon, Alexander Rempel hat die geschrieben. Und er schreibt, Gladys Aylward ist eine wenig gebildete, nicht sonderlich begabte Frau in London. Mit 18 Jahren bekehrt sie sich zum lebendigen Gott und findet bald ihre Liebe zum chinesischen Volk. Als sie von der Grenzöffnung in China erfährt, sieht sie ihre Berufung als Missionarin unter Chinesen. Doch der Versuch, über die China-Inlandmission ausgesendet zu werden, scheitert kläglich. Der Ablehnungsgrund, geringe Bildung, mangelnde Intelligenz. Aber Gladys gehört nicht zu denen, die schnell aufgeben. Allen Widerständen zum Trotz lässt sie sich nicht entmutigen und reist eigenständig nach China. Dort unterstützt sie eine 73-jährige schottische Missionarin und mit viel Mut und Ideen verschaffen sie sich gemeinsam Vertrauen bei der Bevölkerung. Bald stirbt die alte Missionarin und Gladys ist allein auf sich gestellt. Es gibt neue Aufgaben und Gladys übernimmt mehr und mehr, ich erzähle die Geschichte kurz zu Ende, Verantwortung für dieses Volk, vor allem für Waisenkinder in China und investiert ihr Leben und wird zu einem Riesensegen für diese Menschen, denen sie dort dient. Aber die Geschichte bringt das Ganze für mich deswegen so auf den Punkt, weil ich glaube, diese Ablehnungserfahrung, die Tatsache, von der Missionsgesellschaft abgelehnt zu werden, du bist nicht tauglich für diese Aufgabe, das kann auch so ein Moment sein, der einen bitter werden lässt. Und die Frage ist, was mache ich damit? Und sie hat ihr Vertrauen auf Gott gesetzt, hat es zu ihrem Gebet gemacht, hat weiter nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, aber eben auch ihren Teil getan, um in diese Berufung oder um in diese Aufgabe hineinzukommen. Im Neuen Testament, und das ist mir noch wichtig, abschließend zu sagen, finden wir etwas, was zur Zeit Hannas noch verborgen gewesen ist. Wir brauchen heute nicht mehr nach Silo zu gehen und wir brauchen auch nicht mehr Eli als Priester, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. Denn in Jesus Christus hat Gott eine Möglichkeit geschaffen, dass jeder Einzelne von uns mit ihm in Beziehung treten kann. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament spricht die Bibel davon, dass Jesus dieser Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, der es uns möglich macht, zurückzukommen in die Beziehung zu Gott. Wer zu ihm kommt, wer ihn persönlich kennenlernt, wer ihm sein Vertrauen schenkt, ihm sein Herz anvertraut, der hat Zugang zu Gott. Der hat diese Möglichkeit einer Beziehung zu ihm und das Vorrecht des Gebets, des Austauschs mit diesem Gott. Der hat einen Draht nach oben, sozusagen, könnte man ja Gebet umschreiben. Ein Draht zu dem Gott, der jeden von uns geschaffen hat und durch kennt. Einen Draht zu dem Gott, der uns von Herzen liebt und uns auch in den finsteren und leidvollen Stunden und Erfahrungen begleitet, nahe sein will, an uns denkt. Und ein Draht zu dem Gott, der Hannah, dir und mir begegnet, auch wenn uns einmal die Worte fehlen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.